Wer ist das? Darf ich Sie das mal fragen? Madonna, genau. Madonna, die berüchtigte Popsängerin aus den USA. Sie war der Schreck vieler christlicher Eltern. Sie will schrill und exotisch auftreten, sich selber darin immer wieder noch übertreffen. Und ihre Produktionen waren auch in einer Zeit in immer größerem Maß anstößig und obszön. Und so gab es manche Proteste gegen ihr Tun. Ich habe einmal in ihre Liedtexte ein wenig reingehört. Und da findet sich noch etwas anderes. Manchmal spricht aus diesen Liedtexten auch eine Suche nach verstanden werden, nach geliebt werden, trotz dieser Frechheit und Wildheit. In dem Lied Rescue Me singt sie: Wenn all meine Verletzungen ans Licht kommen, verstehst du mich. Du siehst, dass ich wild bin, du siehst, dass ich schwach bin, du siehst, dass ich dumm bin und angeberisch und ein Freak, aber für dich fühle ich mich nicht zu sonderbar. Du siehst, dass ich hungrig bin nach einem Leben, wo man verstanden wird. Und du vergibst meinem kleinen wütenden Herzen, wenn es so fordernd ist. Du bringst mich auf die Knie, während ich der Welt die Augen auskratzen will, sie erobern und befreien und verachten will. Und gerade während ich hier stehe, macht es mir plötzlich was aus und ich fange an zu sehen, dass da jemand sein könnte, der mich liebt. Was würde Jesus zu Madonna sagen? Wie würde er mit ihr umgehen, wenn er ihr begegnen würde? Ich lese gleich die Geschichte einer jungen Frau aus dem Neuen Testament vor. Und diese Geschichte zeigt uns Jesus in ganz einzigartiger Weise. Sie gehört zu den Geschichten im Neuen Testament, die mich tief bewegen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 8. Kapitel, von Vers 2 bis Vers 11. Johannesevangelium, 8. Kapitel, von Vers 2 bis Vers 11. Dort lesen wir: Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus lehrt also im Tempel, wie er das öfter tat. Da plötzlich gibt es eine Bewegung in der Menschenmenge. Die Schriftgelehrten und Pharisäer schieben und stoßen eine Frau nach vorne und stellen sie in den freien Raum vor Jesus. Die ist beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Über die Vorgeschichte der Frau erfahren wir nichts. Warum ist es zu dem Ehebruch gekommen? Wir können darüber nur spekulieren, aber solche Geschichten sind uns nicht unbekannt. Hat ihr eigener Mann ihr vielleicht Zuwendung, Interesse, Wertschätzung, ein offenes Ohr versagt? Und ist dann vielleicht ein anderer charmanter Typ aufgetaucht, der genau ihre emotionalen Bedürfnisse erfüllt hat? Wir wissen es nicht. Jedenfalls haben die Pharisäer es geschafft, sie auf frischer Tat zu erwischen. Man hat ja in den Kreisen der Pharisäer immer wieder mal nach einer Möglichkeit gesucht, um Jesus zumindest mundtot zu machen. Und die Szene hier ist sehr geschickt aufgezogen. Eine große Menschenmenge kann beobachten, was jetzt passiert und wie Jesus reagieren wird. Wenn Jesus der Steinigung zustimmt, dann hat er seinen Gegnern Recht gegeben, aber dann wird man ihn nicht mehr als Freund der Sünder bezeichnen können, dann hat er die Sympathien bei vielen verspielt. Wenn Jesus allerdings die Frau schützt und die Steinigung ablehnt, dann ist er als Gesetzesbrecher entlarvt, dann ist er nicht mehr ernst zu nehmen, dann wird er geächtet sein, dann haben die Pharisäer alle Argumente auf ihrer Seite. Aber wie so oft, und solche Situationen gibt es einige im Neuen Testament, gibt Jesus eine Antwort, mit der niemand gerechnet hat. Und seine Antwort lehrt uns einiges. Ich möchte davon 3 Punkte entfalten. Das erste, Jesus bringt unsere innersten Motive ans Licht. Das zweite, Jesus erreicht unser Herz und will, dass wir verstehen, dass alle Sünder sind. Und das dritte, Jesus nimmt uns an und stellt das Leben auf eine neue Grundlage. Das erste, Jesus bringt unsere innersten Motive ans Licht. Wir sehen die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und wenn wir den Text genau lesen, dann merken wir, dass es denen gar nicht so sehr um den Ehebruch der Frau geht. Es geht auch gar nicht so sehr darum, wie jetzt wohl nach Gottes Absicht mit so etwas umzugehen wäre. Sie haben die Situation bewusst erzeugt. Woher wissen wir das? Nun, man muss sich den Hergang ein bisschen vorstellen. 2 Leute auf frischer Tat im Ehebruch zu ertappen, das geht nicht einfach so zufällig. Das geht nicht einfach so, dass man da vorbeiläuft und sieht, da begehen 2 Ehebruch, denn das tun die Leute immer im Geheimen. Nein, die haben das ehebrecherische Verhältnis dieser Frau geahnt und ihr dann abgepasst. Und bei all dem hatten sie ein Ziel. Sie hatten das Ziel, Jesus eine Knacknuss aufzugeben, die er nicht lösen kann. Ein Problem, das er nicht bewältigen kann und das ihn schließlich verderben soll, wie sie hoffen. Die Motive, die hier sichtbar werden, sind erschreckend. Die Verschlagenheit der Pharisäer ist erschreckend. Und hier wird zunächst mal etwas sichtbar. Diese Leute, die ja verantwortlich sind im Volk Gottes, die ja Leiter sind, die eifern eigentlich gar nicht für Gottes Gebote, sondern hier regieren Unwahrhaftigkeit, List und Hass, das Durchsetzen der eigenen Wunschvorstellungen. Es ist schon eine schlimme Angelegenheit, wenn wir so ernste Dinge wie Schuld und Gottes Gerichtswort, wenn wir solche Dinge verwenden für unseren persönlichen Kampf gegen eine andere Person, für das Durchsetzen unserer eigenen Überzeugungen. Nun, das geschieht aber doch sicher in christlichen Kreisen nicht. Oder was meinen Sie? Und noch ein zweites wird hier sichtbar. Wir können äußerlich sehr religiös sein und dennoch im Herzen ganz finstere Motive haben. Wir können äußerlich sehr fromm sein. Wir können regelmäßig eine Gemeinde besuchen. Wir können das ganze Alte Testament auswendig lernen. Und das konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber trotzdem innerlich sehr boshaft sein. Gott können sie nicht beeindrucken mit ihrem äußeren Verhalten. Das ist etwas, was wir hier lernen müssen. Gott will nicht das perfekte äußere Verhalten, sondern er will zerbrochene Herzen. Das sind Herzen, die den Widerstand gegen ihn endlich mal aufgeben. Nun, rein formal haben die Pharisäer ja recht. Sie kennen das Alte Testament, sie kennen das Gesetz. Auf Ehebruch steht die Todesstrafe durch Steinigung. Es heißt im Gesetz in 5. Mose 22, Vers 22, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er mit einer Frau schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, mit der er geschlafen hat, und so sollst du das Böse aus Israel wegtun. Formal haben die Pharisäer recht, aber Jesus geht nicht gleich auf ihr Drängen ein. Er sieht die Motive, die dahinter stehen, und deswegen ignoriert er erstmal seine Gegner. Er bückt sich, lesen wir, und schreibt mit den Fingern etwas in den Sand. Viele würden zu gerne wissen, was er da geschrieben hat. Und so hat jemand auch in einer alten Handschrift dieses Textes ergänzt: die Sünden eines jeden von ihnen. Nun kann sein, dass Jesus da dazu was geschrieben hat, aber das wissen wir nicht. Aber wir sehen, wie die Männer immer drängender werden, und wir können uns vorstellen, wie sie Jesus bestürmen. Du bist ein Rabbi, was sagst du jetzt dazu? Und wir sehen, wie sie mit großen Ohren, so wie Elefantenohren, dastehen, um mitzubekommen, ob Jesus sich jetzt wohl aus der Schlinge ziehen kann. Schließlich steht Jesus auf. Und er sagt nur einen Satz. Gut, steinigt sie, aber der, der ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein. Und damit ist alles Nötige gesagt. Und Jesus bückt sich wieder und schreibt in den Sand. Das war der erste Punkt. Jesus bringt unsere innersten Motive ans Licht. Der zweite Punkt: Jesus erreicht unser Herz. Zuerst mal merken wir hier, und das ist schon ein bisschen beeindruckend, vielleicht sogar erschreckend: das Gesetz in seiner ganzen Strenge bleibt bestehen. Jesus widerspricht nicht dem Gesetz. Gottes Heiligkeit bleibt bestehen. Das alttestamentliche Gesetz soll uns zeigen, wie drastisch unsere Sünde ist. Das heißt nicht, dass wir das heute in der Praxis durchführen müssen. Das zeigt, wie drastisch unsere Sünde ist. Und da zählen keine vermindernden Gründe. Eigentlich steht auf Ehebruch Steinigung. Aber jetzt passiert etwas. Jetzt merken die Männer, die die Frau angeklagt haben, dass gerade dieses Gesetz sich gegen sie selbst richtet. Es wendet sich gegen sie selbst. Sie sind in ihrem Gewissen getroffen. Woher wissen wir das? Nun, man merkt es daran, dass jetzt Stille ist. Es findet keine Diskussion statt. Dabei könnte man ja jetzt durchaus mal diskutieren und argumentieren. Man könnte zu Jesus gehen und sagen: Ja, aber hör mal, von einer solchen Bedingung steht doch gar nichts im Gesetz. Nun, wenn wir sündlos sein müssten, um jemand hinzurichten, dann könnte man ja das Gesetz überhaupt nie durchführen. Solche Argumente könnte man jetzt bringen, aber wir hören nichts davon. Denn wenn man noch so argumentieren kann, so sozusagen als Unbeteiligter daneben stehen, debattierend, da ist das Gewissen noch nicht erreicht. Aber bei diesen Leuten ist es jetzt erreicht, und hier kann auch niemand unbetroffen bleiben. Denn jetzt zur Steinigung zu schreiten, das würde bedeuten, vor Jesus und vor der ganzen Menschenmenge zu sagen: Ich bin sündlos. Und solchen Trotz, solche Frechheit bringen sie dann doch nicht auf. Das Wort von Jesus hat ihnen ins Herz hineingeleuchtet. Und jetzt sehen sie, was diese Frau in der Praxis getan hat. Das habe ich durchaus auch schon mal gern tun wollen. Also sündlos, davon kann bei mir keine Rede sein. Der Apostel Paulus wird später im Römerbrief schreiben: Was du bei anderen richtest, das tust du selbst. Und so sind sie in ihrem Gewissen geschlagen. Und sie merken, wir müssten eigentlich an dem gleichen Platz hocken, wo wir jetzt die Frau hingestellt haben. Und vielleicht bemerkt auch der eine oder andere: Was wir hier wollen, ist doch im Grunde ziemlich verkehrt. Uns geht's gar nicht um den Widerstand gegen das Böse, um Gottes Gebot. Uns geht's ja eigentlich um Bestätigung unserer selbst und um den Triumph über diesen Jesus. Jesus will unsere Herzen erreichen. Er will, dass wir merken, Gottes Gebot mit seiner ganzen Heiligkeit bleibt bestehen, aber es ist nicht dazu da, es gegenüber anderen zu gebrauchen, um eigene Positionen durchzusetzen. Es wendet sich gegen mich selbst. Ich bin der, der Gottes Vergebung nötig hat. Und da gibt es für Jesus keinen Unterschied zwischen den äußerlich anständigen und redlichen und den offensichtlichen Sündern. Denn Jesus sieht die Sünde des Menschen bis in ihre feinen, verborgenen Wurzeln hinein. Und äußerlich saubere und wohlanständige Menschen sind innerlich oft nicht anders als die offensichtlichen Sünder. Und diese Wahrheit müssen die Pharisäer jetzt der ganzen Menschenmenge demonstrieren. Und wie demonstrieren sie das? Nun, wir lesen, sie gehen alle langsam weg. Und damit geben sie es zu. Damit geben sie es zu vor der versammelten Menge und vor Jesus. Wir sind auch Sünder. Wir können keinen Stein werfen. Wie peinlich muss das gewesen sein, dass die angesehenen Pharisäer jetzt auf einmal durch ihr Weggehen zugeben müssen, wir sind auch Sünder. Jesus hat ihnen die fromme Maske vom Gesicht gerissen. So ein Gesichtsverlust ist peinlich, aber das kann auch heilsam sein. Übrigens, ohne Gesichtsverlust gibt es keine echte Umkehr und keine echten Neuanfänge. Gesichtsverlust vor Gott, das ist noch einfach, denn Gott kennt uns sowieso. Aber manchmal ist auch ein Gesichtsverlust vor anderen Menschen nötig. Echte Versöhnung kann nur geschehen, wenn beide Parteien, die miteinander im Streit lagen, gründlich das Gesicht verlieren. Wenn nicht der eine irgendwo am Schluss doch noch über den anderen ein bisschen triumphieren kann, dann kommt es nicht zu echter Versöhnung. Gesichtsverlust, das lässt unser Stolz, unser Streben nach Geltung, unser Streben nach einem guten Ruf oft nicht zu. Aber wie schön wäre das, wenn das in einer Gemeinde so ganz normal geschehen kann, dass man auch mal sein Gesicht verliert und dafür nicht gleich aufgefressen wird. So geschieht geistliches Wachstum. Leider machen wir uns oft geistliche Rangordnungen zurecht. Und dann meinen wir, wir müssen auf jeden Fall unser frommes Gesicht bewahren. Aber Jesus kann einem die fromme Maske auch mal runterreißen, wenn das nötig ist. Dann steht hier noch was Bemerkenswertes. In Vers 9 lesen wir, die Ältesten gehen zuerst. Das sind die, die an Erfahrung am reichsten sind, die auch Verantwortungspositionen haben. Man kann schlecht denken über die Menschen, die dort Verantwortungspositionen inne hatten. Aber eines kann man ihnen doch nicht absprechen. Sie beweisen hier wirklich eine Reife und Größe, die ihnen als Ältesten gut ansteht. Wo es darum geht, eine falsche Haltung einzusehen und dann auch die Konsequenzen zu ziehen, auch wenn es ziemlich peinlich ist, da tun sie den Schritt zuerst. Und wenn die in der Verantwortung solch einen Schritt zuerst tun, dann machen die anderen es ihnen nach. Und auch hier machen es die Jüngeren dann nach. Und schließlich ist die ganze Menschenmenge verschwunden. Und die Frau bleibt alleine vor Jesus zurück. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Jesus nimmt uns an und stellt das Leben auf eine neue Grundlage. Wir müssen uns jetzt kurz nochmal der Frau zuwenden und etwas miteinander anschauen, was sie an diesem Tag schon alles erlebt hat. Zuerst war sie mit ihrem Geliebten zusammen, dann plötzlich platzen da wütende Männer rein in das Zimmer. Vielleicht kann sie gerade noch irgendeine Decke nehmen, um sich notdürftig zu bedecken. Und dann der Spießrutenlauf durch die Stadt. Menschen erscheinen an den Haustüren, schauen aus den Fenstern, um zu sehen, was da los ist. Dann die Entschlossenheit der Verantwortlichen, an ihr jetzt das Gesetz zu vollziehen. Und dann die Anklagen vor der versammelten Menschenmenge und vor Jesus in aller Öffentlichkeit bloßgestellt. Was wird Jesus jetzt tun? Wird er den Mann auch noch holen, damit sie beide gemeinsam sterben, wie es nach dem Gesetz eigentlich richtig gewesen wäre? Als Jesus dann sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Vielleicht hat sie in Erwartung der Steine den Kopf mit den Armen geschützt. Aber dann kam nichts. Die Frau bleibt allein vor Jesus zurück. Auch sie ist in ihrem Gewissen überführt. Woher wissen wir das? Nun, sie hätte sich ja in dem allgemeinen Aufbruch auch mit davon machen können, um ihre Haut zu retten, und niemand hätte ihr irgendetwas getan. Aber es sieht danach aus, dass sie nicht so einfach weg kann. Sie kann nicht jetzt einfach so tun, als ob schon alles in Ordnung wäre. Sie weiß, hier muss jetzt erst noch etwas geklärt werden, bevor ich gehen kann. Über etwas muss noch gesprochen werden. Sie weiß, es geht um Schuld gegenüber Gottes Gebot. Aber sie hat auch etwas gesehen hier. Hier steht jemand, der weiß, dass niemand vor Gott ohne Sünde ist und der nicht selbstgerecht verurteilt, wie die anderen das getan haben. Und damit hat Jesus ihr Herz erreicht. Wie schnell ist es passiert, dass wir durch unser Verhalten und gerade durch, auch durch selbstgerechtes Verurteilen andere Menschen verletzen und sie damit vom Christsein vielleicht sogar abschrecken. Mir kommt an dieser Stelle Petrus in den Sinn, in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde. Petrus, das wissen wir ja, zog sein Schwert und schlug zu und schnitt dem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Was hat dieser Knecht wohl in diesem Moment gedacht? Was hat er wohl gedacht über die Jünger Jesu? Bestimmt nichts Angenehmes. Vielleicht was in dem Sinne, ich hoffe, dass die hohen Priester die alle fangen. Diese ganze Bande unschädlich machen. Interessant ist aber, dass wir aus dem Johannesevangelium den Namen dieses Mannes kennen. Wie heißt er? Weiß das jemand? Malchus, genau. Dass der Name uns überliefert ist, kann bedeuten, dass der Mann später Mitglied der ersten Gemeinde war. Wahrscheinlich deshalb steht sein Name im Johannesevangelium. Wie war sowas möglich? Nun, wir wissen, Jesus hat ihm das Ohr wieder drangesetzt und geheilt. Das ist für mich wie ein Beispiel. Jesus kann die Verletzungen heilen, die andere Christen ihnen zugefügt haben. Jesus ist vertrauenswürdig, auch da, wo es seine Nachfolger nicht sind. Jesus hat der Frau zu verstehen gegeben, ich weiß, dass niemand ohne Sünde ist und ich verurteile dich nicht in selbstgerechter Weise. Und deshalb muss sie dableiben, deshalb muss sie jetzt erst noch von Jesus selbst ein Wort hören, muss wissen, was er zu der Angelegenheit sagt. Da ist in aller Stille etwas entstanden, was man als rettenden Glauben bezeichnen muss. Denn sie vertraut Jesus, sie erkennt ihn als ihren Richter an und unterstellt sich seiner Beurteilung. Und da ist das Entscheidende im Menschenherzen schon geschehen. Da anerkennt jemand Jesus als seinen Richter, da sieht jemand seine Schuld ein und erwartet von Jesus ein Wort der Gnade, das das eigene Leben auf eine neue Grundlage stellen soll. Und wer immer so vor Jesus steht, der wird es genauso hören, wie diese Frau es jetzt zu hören bekommt. Ich verurteile dich nicht, du bist frei. Wenn Sie zu diesem Jesus Vertrauen haben könnten und wenn Sie sich eigentlich eine solche Beziehung zu ihm wünschen, dann sagen Sie ihm das. Bei der Frau ging diese Sache auch mal ohne Worte. Aber die meisten von uns werden Jesus etwas zu sagen haben, wenn sie an diesem Punkt in ihrem Leben stehen. Dann sagen Sie Jesus, dass Sie seine Gnade wollen, dass Sie seine Vergebung brauchen und sagen Sie ihm gleich ruhig auch wofür und sagen Sie ihm, dass Sie für immer zu ihm gehören wollen. Jesus stellt noch einmal fest, was gerade geschehen ist und sagt, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Die Kläger sind ja alle gegangen. Keiner hat mehr gewagt, die Frau zu verurteilen. Und dann sagt Jesus fast etwas ironisch, ja, dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus wäre ja der Einzige gewesen, der das Recht gehabt hätte, einen Stein zu werfen. Und er tut es nicht. Er sagt, geh, du bist frei. Hier steht der Einzige, der das Recht hat, ein Urteil zu sprechen. Und der sagt, du bist frei. Niemand kann dich mehr verurteilen. Wer würde diesem Jesus nicht sein Leben lang folgen wollen? Dann sagt er noch zum Schluss einen letzten Satz. Sündige von jetzt an nicht mehr. Es geht um eine echte Umkehr. Es geht darum, dass Jesus wirklich der Herr des Lebens wird und deshalb auch ein Bruch mit der Sünde geschieht. Und für die Frau bedeutet das, sie muss die ehebrecherische Beziehung beenden. Sonst wäre das alles unecht. Ohne den Willen, die einmal erkannte Sünde auch wirklich zu verlassen, wird keine echte Veränderung geschehen. Deswegen sagt Jesus, sündige hinfort nicht mehr. Nun, wir wissen nicht, wie die Frau darauf reagiert hat, aber ich frage Sie mal, was denken Sie, wie hat sie darauf reagiert? könnte das sein, dass sie darauf gesagt hat, oh, das ist aber hart, das muss ich mir erst noch mal überlegen. Ich sagte in 2 Wochen Bescheid. Hat sie so reagiert? Glaube ich nicht. Wir lesen es im Text nicht, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die war doch vom sicheren Tod gerettet worden. Ich bin überzeugt, dass sie noch am gleichen Tag die Beziehung mit ihrem Geliebten dort beendet hat. Das ist ja Jesus, der uns mit seiner Gnade auch den richtigen Willen gibt, dass wir dann die Sünde auch verlassen. Was würde Jesus also zu Madonna sagen? Und was sagt Jesus zu uns heute Morgen? Vielleicht das Folgende. Und das kommt gleich auf dem nächsten Bild. Ich suche nach Menschen und ich nehme alle Personen, die sich ungenügend und klein fühlen. Ich nehme diejenigen, die ständig scheitern und unwürdig sind. Ich nehme auch Personen, denen fehlgeleitete Suche nach Erfüllung sie in unmoralisches Handeln geführt hat. Ich nehme gerne solche, die sich mit unbeantworteten Fragen herumschlagen. Ich nehme diejenigen, die sich ständig beweisen müssen, dass sie jemand sind. Ich verfüge über eine tiefe Liebe, wie sie sich nicht in bloßer Körperlichkeit finden lässt. Ich habe eine Art von Erfüllung, die der Materialismus niemals kaufen kann. Ich biete ein Zufriedensein an, das noch anhält, wenn die äußere Anerkennung längst aufgehört hat. Meine Beziehungen sind zuverlässig und halten bis in alle Ewigkeit. Und ich werde dafür sorgen, dass Brüder und Schwestern da sind, die jeden lieben werden, wie er ist, ohne Vorbehalt. Das ist unser Gott. Da steht Jesus vor uns, wie er das Wesen Gottes uns zeigt. Wie er seine Liebe und seine Gnade offenbart. Und an dieser Liebe Jesu werden unsere eigenen Motive sichtbar. Die stehen so oft im groben Kontrast dazu. Da geht es so oft nicht um Gottes Gebot, sondern um uns selbst, um unsere Bestätigung, um das Durchsetzen unserer Vorstellungen. Aber Jesus erreicht mit seinem Wort unser Herz. Er erreicht das Herz der Anständigen und das der offensichtlichen Sünder. Was werden wir machen, wenn er zu uns spricht? Wollen wir ihm die richtige Antwort geben? Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Einblick, den du uns in deinem Wort gibst, wie du dich offenbart hast den Menschen, wie du Gottes Liebe gezeigt hast, wie du seine Heiligkeit und seine Gnade wiedergespiegelt hast. Und wir können nur staunen und stehen mit großem Eindruck und mit großer Bewunderung davor. Danke, dass wir dir gehören dürfen. Wir wollen dir gerne folgen unser Leben lang. Danke, dass du durch dein Wort zu uns redest und dass du es immer wieder tust. Und danke, dass du jetzt jeden hier begleitest in diesen Tag hinein und in die nächste Woche. Und dass du uns vor Augen stellst, wer du bist und welche Rolle du in unserem Leben spielen möchtest. Danke für dein Begleiten. Amen.